Das Erste, was passiert, wenn man über Haiti spricht, ist, ja, die sind doch schon seit 200 Jahren unabhängig und kriegen es nicht gebacken. Ja, das ist das Allererste, was man zu hören bekommt nach dem Erdbeben. Ja, das ist ja so korrupt in Haiti. Das ist also, ja, wir können eine Kritik der Medien machen in Deutschland, wie über Haiti berichtet wurde. Da haben wir uns gerade vorhin drüber unterhalten. Also es ist ein Schwall von Vorurteilen, der auf einen niederschlägt, gerade wenn man sich mit Haiti beschäftigt. Und von daher war uns das so wichtig, dass auch diese Geschichte mal in ihrer Ausführlichkeit erzählt wird. Und ich habe mir dann aufgeschrieben, also wenn wir mal anfangen, wann hat wirklich eine Chance auf irgendeine Art von selbstbestimmten Weg bestanden, würde ich jetzt sagen, gehe ich mal mit Uli, 1984, ja, die erste Verfassung, also das erste sich selbst finden, was wollen wir eigentlich selbst hier machen. Das sind dann 36 Jahre, ist eine kurze Zeit dafür, dass ein Land tatsächlich einen selbstbestimmten Entwicklungsweg geht, der Höhen und Tiefen hat. Ich weiß nicht, wie viel man den europäischen Ländern zugestanden hat, um in halbwegs zivilisierten Strukturen zu landen. Also ich finde, dass wir uns das bei aller Kritik, die man bestimmt auch an den Fehlern der Haitianer haben kann, dass man das einfach nochmal in Blick nehmen muss. Und deshalb war dieser lange Ausflug wichtig. Wir werden das alles auf der Internetseite veröffentlichen, in Auszügen, im Rundschreiben. Also wer das jetzt hier alles nicht verdauen kann, was ich echt gut verstehen kann, dem sage ich auch, dass man es nachlesen kann. Aber es ist uns wichtig, Sie mitzunehmen in diese schwierigen Kontexte, damit Sie auch begreifen, dass wir da trotzdem arbeiten und glauben, dass wir auch was tun können, auch wenn wir es kritisieren gleichzeitig, aber dass das einfach der einzige Weg ist, auch für Öffentlichkeitsarbeit. Ich bin keine Haiti-Expertin, ich bin vor 2 Monaten zum ersten Mal in meinem Leben in Haiti gewesen, aber es hat mich sehr beeindruckt, was ich dort gesehen habe und wie ich auch mit den Klischees konfrontiert worden bin. Jetzt versuche ich also nochmal wenigstens einen Teil meines Vortrags noch loszuwerden, bevor Sie hier völlig ermüden. Und ich hoffe auch, dass Sie mich hören können. Meine Stimme ist ganz schlecht. Ein Zitat möchte ich vorneweg stellen, das ich in einer Zeitschrift gelesen habe, die heißt die Haiti Liberté, von einem haitianischen Anthropologen. Das ganze Problem von Haiti besteht darin, dass es mit seinem Status als Almosenempfänger nicht einen Mucks zu den Entscheidungen sagen kann, die es betreffen. Die Zukunft, die man unserem Land bereitet, ist die eines Flüchtlingslagers. Wir haben bei Sri Lanka auch eins gesehen, wie es viele in der Welt gibt. Nur, dass wir diesmal Flüchtlinge in unserem eigenen Land sind. Das ist im Mai diesen Jahres erschienen, also er spricht nicht von vor langer Zeit, sondern das ist die aktuelle Ausgangssituation. Thomas Seibert hat schon gesagt, das Erdbeben vom 12. Januar zählt laut den Vereinten Nationen zu den 10 größten menschlichen Katastrophen. Also es ist nicht von Naturkatastrophen, die reden von menschlichen Katastrophen. Ich denke, Sie haben das Erdbeben von Lissabon dabei genauso gezählt wie vielleicht auch den Holocaust. Das Erdbeben von Haiti ist also eine Sollbruchstelle im gültigen Weltverständnis oder sollte es jedenfalls darstellen. Thomas Seibert hat diese Zahlen schon aufgezählt. Das sind die Erzählungen über das Erdbeben, die sind nicht zu fassen und ich glaube, die Katastrophe ist eine, die sich ähnlich vielleicht wie tatsächlich so etwas wie der Holocaust erst erzählt in 30 Jahren, weil man kann das nicht verarbeiten, was den Menschen dort zugestoßen ist. Sind 8 Millionen Einwohner, wenn davon 250.000, manche reden von 300.000, ums Leben gekommen sind und das in 30 Sekunden. Dann kann man sich vielleicht doch vorstellen, dass das nicht so ohne weiteres jetzt erzählt werden kann, sondern dass es eine lange Zeit in Anspruch nehmen wird und nur gelingen wird, wenn es auch Zuhörer gibt, worum wir uns hier auch bemühen. Ein Beispiel, was mich dort so beeindruckt hat und wo ich überhaupt erst verstanden habe, was für eine Katastrophe das gewesen ist, war die Tatsache, dass zu dem Zeitpunkt des Erdbebens die Schuldirektoren der öffentlichen Schulen in Haiti versammelt waren in Port-au-Prince. 20% der Schulen sind in öffentlicher Hand, also nur ein ganz geringer Anteil. Es waren etwa 300 Teilnehmer und fast alle sind ums Leben gekommen. Das heißt also, die Schuldirektoren die vielleicht ein Unterpfand für eine neue Entwicklung sein könnten, nämlich mehr öffentliche Bildung, eines der Grundforderungen jetzt für den Wiederaufbau. Erstmal ist das Wissen weg, denn die sind beim Erdbeben ums Leben gekommen. Deshalb verbieten sich auch Vergleiche mit Naturkatastrophen wie dem Tsunami, die natürlich die ähnliche Menschenzahlen hatten, allerdings bei Menschenopfer hatten, allerdings bei ungleich höheren Gesamtbevölkerungszahlen, die aber einfach an Küstenstreifen stattgefunden haben und dahinter war die gesamte Infrastruktur nach wie vor existiert. Selbst mit der Katastrophe in Birma, dem Zyklon in Birma, wo auch sehr, sehr viele Menschen ums Leben gekommen sind und Birma noch dazu ein unendlich diktatorischer Staat ist, ist es so gewesen, dass es eine bestimmte Region betroffen hat und andere Regionen nach wie vor intakt sind. In Haiti ist einfach alles dahin. Ja, das hat Uli ja schon gesagt. Es handelt sich um eine Katastrophe mit symbolischem Charakter. Nicht nur was die eigenen staatlichen Symbole anbetrifft, sondern auch die internationalen. Das Haus der MINUSTA, der UN-Schutztruppen in Anführungszeichen gesetzt, wurde ebenfalls zerstört und mehr als 100 Mitarbeiter kamen dabei ums Leben. Das ist insofern symbolisch, jetzt habe ich das Mikrofon vor den Augen statt meines Hexes, weil deutlich geworden ist, dass die Idee damit zu Grabe getragen worden ist, dass soziale Vulnerabilität als fortgesetzte und unveränderliche Ausgrenzung, dass dies sicherheitspolizeilich international reguliert werden könne, denn das war doch vielleicht die UN-Schutztruppe, ohne dass dies einen selbst betrifft. Ja? Nein, auch die UN musste dafür bezahlen, dass sie letztlich zur Veränderung an der Ausgangslage, dass das ein unendlich sozial vulnerables Land getroffen hat, musste auch die UN mit eigenen Opfern bezahlen. Also man kann es nicht oft genug wiederholen. In dem Film am Eingang wurde das deutlich gezeigt. Das Erdbeben von Haiti hatte deshalb solche verheerenden Ausmaße, weil das Land bereits zuvor in einer exzeptionellen sozialen und politischen Katastrophe lebte. Uli hat es ausführlich dargestellt. Es gibt eine Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung, die gerade frisch erschienen ist. Darin heißt es, Haiti ist neben Afghanistan und Pakistan das einzige nicht-afrikanische Land, das unter den Top 10 fragiler Staaten weltweit geführt wird. Diese zeichnen sich durch die schlechtesten Werte in den Bereichen staatlicher Autorität, Legitimität und Leistungsfähigkeit aus. Das Pro-Kopf-Einkommen von 2008 in Haiti entspricht der Hälfte des Wertes des Pro-Kopf-Einkommens in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Haiti ist ein mehr oder weniger von außen regiertes Land. Gescheitert ist die einheimische Elite. Gescheitert sind auch Versuche wie die von Aristide. Gescheitert ist aber eben auch eine internationale Gebergemeinschaft und deren wirtschaftlichen Rezepte, die doch spätestens seit der Absetzung von Aristide 1:1 umgesetzt worden ist. Also es ist in Haiti immer nur ein weiter sinkender Lebensstandard vorhanden. Und das scheint mir wirklich wichtig. Es wird fokussiert in dem öffentlichen Diskurs auf die schwache Regierung, auf den schwachen Staat, alles richtige Beschreibung. Aber es wird, das kommt nun mal halt an uns zu, sehr wenig darüber gesprochen, was auch noch gescheitert ist, nämlich ein Land, das weitestgehend von außen regiert wird, dem wirtschaftspolitische Rezepte aufgezwungen werden, die eben auch gescheitert sind. Und es geht uns darum, dass man das, wenn man jetzt die Geberkonferenzen hat, auch thematisieren müsste. Ich lasse jetzt mal meine Änderungsvorschläge weg und wir diskutieren sie vielleicht nachher und gehe gleich über, was ist passiert. Am 31. März tagte die Geberkonferenz zu Haiti in New York. Manche sprachen ganz groß von Marshallplan, der kommt da immer in solchen Situationen. Alle schienen guten Willens, viel Geld einzusetzen. Beschlossen wurden 9,9 Milliarden Dollar für den langfristigen Wiederaufbau, davon allein 5,2 Milliarden für die nächsten 2 Jahre. Dieser schöne Wiederaufbauplan heißt PARDN. Ich kann kein Französisch, aber klingt gut. Ziel ist, in 20 Jahren eine gerechtere und gleichere Gesellschaft. Der Masterplan, so nennt er sich im Umgangssprachlichen, wird überwacht von einer Interimskommission für den Wiederaufbau von Haiti unter der Führung von Haitis Premierminister und dem UN-Sondergesandten Bill Clinton. Er kam schon vor als eine bedeutende Person, die eine historische Rolle in der Geschichte von Haiti spielt. Es ist noch nicht ganz ausgemacht, wie die endet, diese historische Rolle. In dieser Kommission sitzen Regierungsvertreter Haitis, wenige weitere haitianische Vertreter und vor allen Dingen jeweils Vertreter der größten Geberländer. Wer 200 Millionen Euro einbringt, entweder an Schuldennachlass oder an Kreditgabe, der darf mitbestimmen über das Schicksal von Haiti. Ist gemischt zusammengesetzt, USA, aber auch Venezuela und Brasilien, Kanada. Nicht dabei ist die Zivilgesellschaft, die zugegeben sehr, sehr schwach ist, nach dem, was Uli auch erzählt hat. Und nicht dabei ist die Diaspora, die eine große, auch ökonomische, aber auch politische Rolle spielt. Es gibt die einen, die fürchten, dass das viele Geld, das da genannt wird, mehr Schaden anrichten wird als Nutzen, weil es möglicherweise dazu führt, dass die Hälfte des haitianischen Haushaltes durch Geberländer finanziert wird und vor allen Dingen eins befördert, Korruption. Und es gibt die anderen, die glauben, dass diese Zusagen sind, die auf dem Papier bestehen. Das kennen wir aus unserer Praxis auch, denn in diesen Geberkonferenzen werden ja immer Gelder, die schon zugesagt werden, wieder neu zugesagt. Also es kommen nicht Gelder drauf, sondern es sind dieselben Gelder, die vorher schon versprochen wurden und werden jetzt neu betitelt. Das ist eine allgemeine Praxis nach Katastrophen. Und es gibt die Befürchtung, dass es natürlich weitestgehend auch die UN-Kosten abdeckt, die allein der MINUSTA-Einsatz kostet. Wenn ich jetzt mal schaue, was der Bundeswehr-Einsatz kostet in Afghanistan nach neuesten Zahlen, im Jahr 1 Milliarde wurde ausgerechnet, kann man sich vorstellen, dass 5 Milliarden auch relativ schnell für so einen Truppeneinsatz der MINUSTA ausgegeben werden. Der Kommentar der haitianischen Publizistin Kim Eve zu den Ergebnissen der Geberkonferenz ist sozusagen aus Erfahrung zynisch, aber bedenkenswert. Sie sagt, es ist ein allgegenwärtiges Déjà-vu. Milliarden und Millionen werden auf Konferenzen hin und her bewegt. Am Ende sind das alles leere Versprechen. Ein Großteil werden die NGOs verbrauchen, Medico. Jeder wird nach Haiti kommen und seine eigenen Sachen machen. Aber lauthals werden alle erklären, wir werden uns marschallen lassen und uns über diese Kommission koordinieren, die tatsächlich eine US-gesteuerte Kommission ist. Es ist eine Übernahme von Haiti, eine feindliche Übernahme durch die USA. So empfindet sie es. Man muss vielleicht nicht so weit gehen wie Kim Eve, um zu befürchten, dass wenig fruchten wird, was angekündigt ist. Bill Clinton zum Beispiel, unser Held von Haiti, berichtete, dass im letzten Jahr vor der Katastrophe nur 30% der Zusagen für Haiti tatsächlich, dass er nur 30% tatsächlich bekommen hat. Also es ist auch noch gar nicht klar, ob das Geld wirklich fließen wird. Auch die Vorwürfe gegen die NGOs von Kim Eve erhoben sind nicht von der Hand zu weisen. Der gesamte Pakt deutet in seiner Geringschätzung anderer Kräfte in Haiti, sei es Zivilgesellschaft, so schwach wie auch immer, anderer politischer Parteien und Diaspora darauf hin, dass hier zugunsten einer vermeintlichen Stabilität ein tatsächlicher, nötiger Wiederaufbauprozess von unten nach oben und von oben nach unten, dass er dem geopfert wird, dieser Stabilität. Also wir rühren nicht an den Konstruktionen, wie sie da sind. Wir geben Geld, wir versuchen irgendwas wieder aufzubauen, aber im Grunde gibt es kein Konzept, das wirklich ein neues Haiti befördern wird. Und wichtig an der Konstruktion dieser ganzen Sache ist, dass ja alle, auch insbesondere die Geberländer, das Versagen der haitianischen Regierung und von Préval beklagen, gleichzeitig aber sagen, ja, wir nehmen aber die haitianische Regierung, wir machen sie zum zentralen Akteur des Wiederaufbauprozesses. Und das scheint mir eine wirklich strategische Entscheidung, das so zu machen. Es erinnert fatal an Afghanistan, Préval wie Karzai. Ja, also, weil es ist ja klar, unter diesen schwierigen Bedingungen, dass die großen Ankündigungen eingehalten werden, erscheint äußerst zweifelhaft, dass das gelingen wird auch. Aber wer ist denn dann schuld? Karzai in Afghanistan, Preval in Haiti. Also das ist schon eingebaut. Erklärungsmuster, wenn das dann alles nicht klappt, das wissen wir dann alles schon, das ist dann die haitianische Regierung, die an vorderster Front ja einbezogen ist. Und wenn die das nicht geregelt bekommt, dann kann man das eben nicht ändern. Es gibt derzeit viele Demonstrationen in Haiti. Die Geberländer, die meisten NGOs haben riesige Befürchtungen und die Minister steht wahrscheinlich auch schon bereit, das alles mit Argusaugen zu beobachten, weil das wird als große Gefahr betrachtet. Die Demonstrationen werden weitestgehend von der Lavalas-Bewegung getragen, richten sich gegen diese Interimskommission, fordern den Abzug der UN-Truppen. Also es ist Bewegung im Land, aber die Skepsis scheint angebracht, dass sie, diesen schönen Worten auch schöne Taten folgen, sondern wir müssen, glaube ich, eine kritische Begleitung des Prozesses in Haiti auch international dringend durchführen. Es gibt, ich möchte einen kleinen Exkurs machen zu Bill Clinton, der hier so viel genannt wurde und der auch in dem Film eine große Rolle spielte. Also nicht Clinton, aber der Reisdeal. Bill Clinton hat nämlich wirklich überraschende, sehr selbstkritische Worte. Also er ist eine Ausnahme von meiner Analyse, dass keine Selbstkritik geübt wird. Er hat Selbstkritik geübt. Er hat nämlich den Deal, den er damals eingefädelt hat, dass die Importzölle für Reis gesenkt werden müssen und dann der Reis aus den USA importiert wird und stattdessen und die einheimische Reisproduktion scheiterte. 800.000 Landflucht ist eine irrsinnige Zahl, wenn man sich das vorstellt. Das ist einer der Gründe, warum es so viele Tote in Port-au-Prince gab. Bill Clinton hat gesagt, es war ein Teufelshandel. Ja, er würde das als einen riesigen Fehler betrachten heute. Er habe damals gedacht, so würde das gehen. Der Reis wird importiert, die Leute gehen in die Stadt, wir bauen billige Arbeitskräfte, Industrien auf, wir industrialisieren Haiti mit diesen Nähwerkstätten, die auch in dem Film da vorkommen. Und das ist also die Entwicklung, er hätte das jetzt verstanden, das sei ein riesiger Fehler gewesen, man hätte auf Selbstversorgung in der Landwirtschaft setzen sollen. Jetzt ist aber leider zu spät, ja, und jetzt wird also, dann sagt er jetzt, setzen wir halt auf Export und nennt dann, Mango wird jetzt exportiert und Avocado und Kaffee soll auch wieder angebaut werden. Wir wissen nicht, wie viel Bill Clinton daran selber verdient, denn er ist wohl einer der größten Landbesitzer in Haiti. Ja? Er hat auch durchaus eigene Aktien dabei, aber trotzdem wurde es zur Kenntnis genommen, dass er wenigstens ein kritisches Wort zu den eigenen Auflagen gesagt hat, aber eine Änderung dieser Politik ist offensichtlich nicht in Sicht. So, Medico gehört jetzt zu den gescholtenen NGOs. Seit dem Erdbeben sind wir selbst in Haiti aktiv. Und ich werde jetzt einfach ganz unbenommen darstellen, was wir mit lokalen Partnern und Partnern aus der Dominikanischen Republik dort tun. Und wir können in der kurzen Zeit, die dann noch bleibt, darüber diskutieren, warum wir das machen, obwohl wir gleichzeitig die NGOisierung von Haiti doch so extrem kritisieren. Also wir hatten keine Projektarbeit vor Ort. Wir haben unsere Nothilfe über Partner aus der Dominikanischen Republik organisiert. Diese sind Teil eines Gesundheitsnetzwerkes in Mittelamerika, mit dem wir seit vielen Jahren viele Projekte realisieren. Sie verfolgen ähnliche gesundheitspolitische Ansätze wie wir selbst, also Basisgesundheitsversorgung in der Praxis und der Versuch, durch politische Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit auch das Recht auf Gesundheit und Zugang zu Gesundheit durchzusetzen. Die Partner aus der Dominikanischen Republik haben sehr schnell mit vielen anderen Nichtregierungsorganisationen Hilfe organisiert, waren neben der haitianischen Selbsthilfe die ersten, die dort vor Ort waren. Und das ist in dem Kontext der Insel, der gemeinsamen Insel, auch von extremer Bedeutung, dass aus der Dominikanischen Republik so viel Hilfe gekommen ist. Die haben Freiwilligendienste organisiert, Ärzte, Krankenschwestern, die nach Liaogang ins Epizentrum des Erdbebens gefahren sind und dann auch immer wieder neue Leute kamen und natürlich vielleicht auch ein anderes Haiti-Bild ein Stück weit zurückgebracht hatten als das, das sie hatten, als sie hingefahren sind. Also es war von hoher symbolischer Bedeutung. Wir haben sie mit Medikamenten und anderen Dingen ausgestattet. Die sind nach wie vor dort vor Ort. Und für unsere Arbeit ist dieses Standbein, Haiti sozusagen zu lateinamerikanisieren, mit Lateinamerika zu verbinden, von wesentlicher Bedeutung. Wir schicken zurzeit guatemaltekische Zahnpromotoren. Das ist selbst indigene Bevölkerung aus Guatemala, die selbst die Verfolgung und Rassismus aus eigener Erfahrung kennen, die seit 20 Jahren in vielen Projekten aus- und weitergebildet worden, hervorragende Arbeit als Gesundheits- und Zahnpromotoren machen. Die schicken wir gerade nach Leogán in dieses jetzt mittlerweile entstandene Struktur von Versorgung für Flüchtlinge in Leogán. Und die Idee ist natürlich dabei zu zeigen, wie kann Gesundheitsversorgung, Fürsorge, Prävention aussehen in einem Land, wo einfach die Fachkräfte verschwinden. Denn in Haiti ist letztes Jahr sind 40.000 ausgebildete, gut ausgebildete, qualifizierte Haitianer wesentlich aus dem gesundheitlichen Bereich in die USA und nach Kanada gegangen. Also es gibt einfach niemanden. Ja? Und die Idee zu zeigen, dass es also nicht nur erstmal symbolisch, jetzt nicht weiße Helfer zu bringen, sondern indigene Gesundheitspromotoren, die vielleicht auch ein anderes Verständnis für die Situation haben, in der die Haitianer jetzt überleben müssen, als wir das hätten, und gleichzeitig vielleicht auch zu überlegen, ob wir auf Dauer auch Ausbildungsprogramme für haitianische Gesundheitspromotoren und Zahnpromotoren damit entwickeln können. Aber das muss sich dann auch aus der Anwesenheit ergeben. Begleiten diese Idee sozusagen Lateinamerika, Haiti zu verbinden, auch auf kultureller Ebene. Das scheint mir ein ganz spannendes Projekt mit viel Potenzial. Der Uli ist auch schon ganz begeistert und aufgeregt und geht auch wesentlich auf seine Kontakte zurück. Wir haben mit dem dominikanischen Kulturnetzwerk Red Cool, also Red der Kultur, das lokal ist, also ein Netz von lokalen Kulturen, die eigentlich schon ein haitianisch-dominikanisches Kulturfestival geplant hatten für den Sommer diesen Jahres, und das jetzt dem Erdbeben sozusagen zum Opfer gefallen ist, begonnen nun eine haitianisch-dominikanische Solidaritätsaktion ins Leben zu rufen. Sie waren jetzt in Haiti, die haben sich mit dem haitianischen Kultusminister getroffen, die haben sich mit haitianischen Kulturschaffenden getroffen, und die Idee ist, sowohl in Haiti als auch in der Dominikanischen Republik Festivals durchzuführen, Veranstaltungen, Workshops in den Flüchtlingslagern, aber auch in den Diaspora-Gemeinden, haitianischen Diaspora-Gemeinden in der Dominikanischen Republik. Es sind über 1 Million Haitianer in der Dominikanischen Republik. Und da eine Brücke zu schlagen und eben dieses gemeinsame, diese Insel vielleicht in dieser ersten Aktion zu deutlich zu machen, dass es eben eine Insel ist, eine geteilte Insel, aber eine Insel, und vielleicht kann hier auch, sagen wir mal, fruchtbares Wissen von der haitianischen Diaspora aus der Dominikanischen Republik auch endlich zurückfließen nach Haiti selbst. Was daraus entsteht, weiß ich nicht, aber es ist erstmal ein Versuch, überhaupt so etwas zu initiieren, anzufangen. Und die Idee ist, ob es vielleicht sogar eine Art binationales Kulturnetzwerk entstehen könnte. Die Leute, die das von dominikanischer Seite aus tragen, haben schon in den 90er Jahren mal, also in diesen wenigen Aristide-Monaten, begonnen, mit Wissenschaftlern, Soziologen aus Haiti zu planen, eigentlich eine gemeinsame Geschichte der Insel aufzuschreiben, eine Soziologie dieser Insel zu machen und eben eine andere Geschichtsschreibung damit zu beginnen, die vielleicht ja dann auch mal ein Ausgangspunkt sein könnte, auch eine andere Zukunft, gemeinsame Zukunft zu entwickeln. Ob daraus das ist dann gescheitert mit dem Putsch von Aristide, war wirklich ein ganz neuer Anfang, einen neuen Diskurs sozusagen zu etablieren. Ob das wieder aufgegriffen werden kann, weiß ich nicht. Die Leute, aber die das mal angefangen haben, sind da drin. Und wenn sie die Chance ergreifen, wir können das nicht bestimmen, wir können ihre Spendengelder nehmen und ein bisschen was anstoßen, aber vielleicht ergreifen sie die Chance. Wir arbeiten mit einer haitianischen Gesundheitsorganisation zusammen. Klar, wir würden sehr gerne versuchen, der haitianischen schwachen Zivilgesellschaft Unterstützung zukommen zu lassen. Es wird sehr schwer, weil es ist ein riesiger Wettkampf der NGOs natürlich um die paar haitianischen Strukturen, die da existieren. Und tatsächlich ist die Gefahr, dass man mit Geld mehr kaputt macht, als ganz sehr, sehr groß. Also dass man zu viel Geld reingibt und die eigenen Strukturen zerstört und fremdbestimmt, statt sie zu unterstützen. Das ist uns sehr wohl bewusst. Ich kann Ihnen nur sagen, verlassen Sie sich darauf, dass wir darauf achten werden, dass wir das nicht tun. Aber diese haitianische Gesundheitsorganisation, die wir kennengelernt haben, arbeitet in Artibonite. Das ist eine Provinz außerhalb von Port-au-Prince, für das sie auch, in denen sie schon seit den 80er Jahren arbeitet, Gesundheitsposten hat, auch Gesundheitspromotoren, also eine ähnliche Arbeit, wie wir sie auch ansonsten in Mittelamerika betreiben. Und ich könnte mir und mit denen jetzt soll zusammen ein 3-Jahres-Plan erstellt werden, diese Gesundheitspromotoren zu stärken, Mutter-Kind-Programme zu machen, Gesundheitsposten zu stärken, aber auch die rudimentären staatlichen Strukturen, die existieren, zu stärken und zu fordern, dass die besser ausgestattet werden. Also hier einen Prozess von unten einzuleiten, denn tatsächlich sind 2 wesentliche Punkte von extremer Bedeutung, das Recht auf Gesundheit und das Recht auf Bildung. Das wären sozusagen 2 Fokusse für den Wiederaufbau von Haiti, den wir nicht leisten können, weil es muss vom Staat kommen und von den Parteien und von der Politik, aber es muss natürlich auch einen Prozess von unten geben, der das fordert. Wir bauen derzeit ein Büro in Haiti auf. Der Kollege, der das leitet, ist ein deutscher haitianischer Herkunft, Hugues Moniz. Also es ist ein Versuch, das Wissen, die Erfahrung der Diaspora, die jetzt vielleicht hofft, tatsächlich einen Ansatz zu finden, ihre Erfahrungen und Kenntnisse einzubringen. Die gehen jetzt zurückzugehen und eine Arbeitsmann. Und Hugues kommt mit seinen hervorragenden Deutschkenntnissen, seinen Kenntnissen von Kreolisch und Französisch und versucht als Medico-Vertreter vor Ort eine kommunale Entwicklungsprogramme in die Wege zu leiten, wie wir sie zum Beispiel auch in Mittelamerika gemacht haben, in El Tanque. Höchst komplizierte Prozesse, aber wenn sie klappen, sie sind zum Scheitern, können immer scheitern, aber wenn sie klappen, sind sie wirklich auf Dauer. Das wissen wir aus Mittelamerika, manche von Ihnen haben es verfolgt, in El Tanque. Also hier auch eine Entwicklung von unten zu befördern, wo Haitianer sozusagen selbst die Parameter festlegen, was wollen wir für eine lokale Entwicklung. Und da hinein kann natürlich NGO-Arbeit, internationale Gelder, da machen die ja absolut Sinn, wenn es Parameter gibt, im Rahmen dessen sie eingesetzt werden. Ein letztes, weshalb ich hier stehe, ist die Öffentlichkeitsarbeit. Ich glaube, das ist von zentraler Bedeutung, dass wir hier auch die Rezeption von Haiti, die Klischees und Vorurteile, der latente Rassismus, der darin mitschwingt, dass wir das versuchen, hier öffentlich zu bearbeiten, vielleicht ein Netz von Freunden zu gründen, die diese Arbeit begleiten wollen. Hier, wir haben schon darüber gesprochen, dass wir uns vielleicht auch mal in kleiner Runde treffen wollen, um so etwas zu verstetigen. Es gibt Leute in Deutschland, die sich für Haiti interessieren und die Lust haben, das solidarisch zu begleiten. Und dieser wunderbare, dieser Ausschnitt, den wir gesehen haben, die verbinden das mit der Sammlung für Medico. Also wenn Sie so eine Veranstaltung mal durchführen wollen, dann wird auch ein bisschen Geld gesammelt für unsere Arbeit, aber auch eben mit Aufklärung verbunden. Und das ist ja das, was Medico immer macht. Und jetzt höre ich auf und danke Ihnen und ich hoffe, wir haben noch Zeit zu diskutieren. Applaus